Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Hermann Knoflacher hat sein gesamtes berufliches Leben der Mobilitätsforschung gewidmet und dabei sein eigenes Auto bereits in den 1990er Jahren abgegeben. Er verliere dadurch zu viel Zeit, sagt er, und außerdem sei das Autofahren ungesund. In einer halben Stunde würde man im normalen Verkehr nämlich so viele Abgase einatmen, wie am Arbeitsplatz verboten sind. Und das bei geschlossenem Fenster. Knoflacher hat seine Professur an der TU Wien am Institut für Verkehrsplanung und Technik bereits 1975 angetreten. Das jährt sich heuer zum 50. Mal. Und unter seiner Führung wurden beispielsweise Fußgängerzonen wie jene im ersten Wiener Gemeindebezirk konzipiert und umgesetzt. Mittlerweile ist er zwar emeritiert, wird aber nicht müde, das Auto als Virus zu bezeichnen und unsere automobile Gesellschaft, wie er sie nennt, zu kritisieren. So auch in dieser Folge Edition Zukunft. Darin liefert er aber auch Ideen und Lösungsansätze, die zu weniger Autos in der Stadt und am Land führen sollen. Herzlich willkommen, Herr Knoflacher.
Danke für die Einladung.
Herr Knoflacher, wie sind Sie denn heute in unsere Redaktion in den dritten Wiener Gemeindebezirk gekommen?
Na, primär zu Fuß. Also wenn ich nicht am Anfang zu Fuß gegangen wäre und am Ende, wäre ich nicht hier.
Und dazwischen?
Und das wird immer vergessen. Zwischendurch gab es einen Autobus und es gab eine U-Bahn.
Aha. Warum sind Sie nicht mit dem Auto gekommen?
Weil ich keines habe.
Ah, Sie haben gar keins. Und hatten Sie jemals eins?
Ja, ich habe Dienstautos gehabt. Ich habe auch ein privates Auto gehabt, aber nicht sehr lange. Und dann war es gebunden an meine Tätigkeit im Kuratorium für Verkehrssicherheit, dass wir Dienstautos hatten.
Und wann haben Sie sich dann entschieden, dieses Auto aufzugeben?
Das war vor ungefähr 25 Jahren.
Und warum haben Sie sich dazu entschieden?
Weil ich zu viel Zeit verliere beim Autofahren.
Können Sie das erklären?
Naja, weil wenn ich im Auto fahre, lebe ich in einem so gefährlichen Umfeld mit so viel Verantwortung, dass eigentlich was anderes gar nicht möglich ist. Das heißt, das ist meine gestohlene Lebenszeit, abgesehen davon, dass ich seit den 90er Jahren weiß, wie ungesund das Autofahren ist, weil innerhalb einer halben Stunde atme ich so viel Abgase im normalen Verkehr heute ein, wie am Arbeitsplatz verboten sind. Wir haben das damals gemessen. Während als Radfahrer stinkt es einem viel mehr im Vergleich zum Autofahrer. Aber es stinkt einem deshalb, weil der Radfahrer einmal mit einem Atemzug frische Luft einatmet und dann wieder die verunreinigte Luft. Während der Autofahrer sitzt in dieser vergifteten Luft, ohne dass er es merkt. Das steigt so langsam an und unsere Sinne reagieren nicht auf langsame Anstiege.
Und dazu muss das Fenster auch nicht geöffnet sein. Das ist einfach nur, wenn ich im Auto sitze und fahre oder im Stau stehe.
Dass Sie stehen nicht im Stau, Sie sitzen im Auto im Stau.
Sie haben ja unter anderem das Konzept der sogenannten sanften Mobilität stark geprägt. Können Sie uns bitte kurz erklären, was diese sanfte Mobilität ist?
Das ist ein Begriff, der relativ spät aufgekommen ist. Der war gar nicht sozusagen in meinem Spektrum, sondern das war so ein Überbegriff, der auf das vieles auf sozusagen umfasst hat, was ich schon seit Jahrzehnten gemacht habe. Mir ging es nicht um sanfte Mobilität, sondern mir ging es erstens um gesunde Leute, um sichere Menschen, insbesondere die Kinder, und um gesunde, wirtschaftsstarke Städte. Das war eigentlich mein Zugang. Das war ein Teil meines Zugangs. Und der zweite Zugang war, wissenschaftliche Grundlagen für das Verkehrssystem, das wir heute haben, zu schaffen. Weil das Verkehrssystem ist nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaut, sondern auf Hypothesen, die entstanden sind aus Extrapolationen individueller Erfahrungen. Natürlich wird dann die Trassierung und die Geschichten, wie man es baut und betreibt, das ist schon wissenschaftlich, aber das System selber ist nicht wissenschaftlich fundiert, sondern es beruht auf Glaubenssätzen, zum Beispiel, dass die Mobilität steigt. Das hat ganz gut gepasst in die Wachstumsideologie, weil mit zunehmendem Wohlstand natürlich der Motorisierungsgrad auch zugenommen hat. Also hat man angenommen, damit steigt die Mobilität. Weil der Mobilitätsbegriff ist ja bis heute noch falsch definiert. weil man immer da mit Autofahren verwechselt. Dabei ist man ja im Auto völlig immobil. Nicht? Da hockt man wie sozusagen ein Affe am Schleifstein, huckt man hinterm Steuer und hat eine Perspektive über das Lenkrad hinaus. Das ist, hat ja nichts mit Mobilität zu tun. Das ist ja eher der Verblödung.
Was ist dann Mobilität?
Mobilität, gibt es mehrere Begriffe der Mobilität. Also der Begriff stammt aus den Sozialwissenschaften, aus den 20er Jahren. Damit war gemeint der soziale Aufstieg oder Abstieg, also die Veränderung der sozialen Position in einer Gesellschaft. Der zweite Begriff ist die Wohnungsmobilität. Da bin ich in den 60er Jahren draufgekommen, dass ich hier eigentlich falsche Begriffe verwende. Und dritte Mobilität ist die physische Mobilität. Das heißt, wenn ich mich räumlich irgendwo hinbewege. Und es gibt natürlich die Mobilisierung im Bereich der Medizin. Das heißt, wenn ich nicht gut meine Organe bewegen kann und so weiter, muss man die mobilisieren. Also das ist die Mobilität. Das bedeutet überhaupt nicht beim Autofahren, sondern das ist ein vollkommener Missgriff. Der ist aber so verbreitet, dass die Leute, was auch wieder klar ist, da bin ich Mitte der 70er Jahre draufgekommen, weil die Leute sich mit dem Auto identifizieren. Also sie reden Auto, sie denken Auto. Und die Leute, die dann im Endeffekt in dem Geschäft tätig sind, bis zu den Politikern, man merkt es ja bei den Wahlen, immer sprechen Auto. Das sind der Vertreter des Autos und sind Autofahrer. Das ist eine vollkommen andere Spezies als ein Mensch.
Ach so, jetzt weiß ich aber noch immer nicht, was die sanfte Mobilität ist.
Die sanfte Mobilität ist so ein, würde ich sagen, unklarer Begriff, wo man primär Fußgänger und Radverkehr und den öffentlichen Verkehr berücksichtigt. Also das sind die Sachen, die wir in den 70er Jahren in das Stadtentwicklungskonzept für Wien 1980 erarbeitet und hineingeschrieben haben. Aber nicht unter dem Begriff sanfte Mobilität, sondern es sind spätere Begriffsverpackungen, die entstanden sind. Also es gibt ja sozusagen Leute, die sind professionell mit Verpackungsindustrie begrifflich beschäftigt und die finden dann solche Begriffe, die ja an sich nicht falsch sind. Aber man muss sie genau erklären, Ihre Frage war durchaus berechtigt. Das heißt, würde man das ehrlich meinen, dann müsste man sagen, zum Unterschied von der sanften Mobilität ist die Automobilität eine brutale Mobilität. Das sagt aber keiner, weil alle trotzdem das Auto im Kopf haben, auch wenn sie von sanfter Mobilität, sagen wir, reden. Man kann es auch etwas schärfer formulieren, aber das wäre eine präzise Beschreibung. Da gibt es die sanfte und die brutale Mobilität. Und da muss man sagen, für wen ist der Politiker? Ist er für brutale Mobilität, dann spricht er vom Autoland und Ähnlichem. Ist er für sanfte Mobilität, dann muss er von den Menschen sprechen. Aber er will von den Menschen die Stimme. Macht aber den Missbrauch dann mit diesen Stimmen, indem er Geld in eine brutale Mobilität steckt. Typisches Beispiel derzeit ist der Lobauto und das ist ein Irrsinn, dass man so über etwas heutzutage überhaupt noch denkt.
Sie sagen ja häufig, dass das Auto ein Virus ist und Sie haben auch Ihr Buch so betitelt, Virus Auto. Was meinen Sie damit? Warum ist das Auto ein Virus?
Ein Virus verändert die Eigenschaften einer Zelle, wie Sie wissen, und macht den Organismus krank. Wir haben ja jetzt einige Jahre ein bisschen Erfahrungen damit. Das heißt, im Prinzip macht jeder Mensch im Laufe seines Lebens Erfahrungen mit mehreren Viren und weiß, dass das ein großer Teil der Viren sind ja sehr notwendig für uns, die brauchen wir auch, sind auch in unserer DNA, aber es gibt eben Viren, die das Leben gefährden oder die Krankheit erzeugen. Und das ist beim Auto der Fall. Also wenn wir bedenken, dass wir jährlich 1,3 Millionen Menschen weltweit im Autoverkehr töten, dann ist das meiner Ansicht nach eine erste virale Erkrankung. Ich war in den 70er Jahren als Experte bei der WHO tätig für die Epidemiologie der Verkehrsunfälle. Das heißt, in der WHO läuft der Autoverkehr als Epidemie. Aber von der Therapie ist man natürlich noch weit entfernt, obwohl wir in der Zwischenzeit brauchbare Therapien haben, die sehr wirksam angewandt werden können. Aber das macht keiner, weil das Auto im Kopf das Denken und damit das Handeln der Leute blockiert. Und wenn sie nicht zufällig Politiker haben, die den Mut haben, das praktisch umzusetzen, dann passiert gar nichts. Nicht? Dann wird an Symptomen herumgepfuscht.
Red mal ein bisschen über die Behandlung, über die Therapie. Am liebsten würde ich aufs Land schauen, weil da ist das Auto ja oft unerlässlich. Wenn man Kinder hat, die müssen zum Fußball, in die Musikschule, man selber muss in die Arbeit. Die Wege fürs Fahrrad sind dazu oft zu weit und der öffentliche Verkehr ist immer noch selten gut ausgebaut am Land, sodass man den nutzen könnte. Wie stellen Sie sich das vor? Was braucht es da?
Naja, Sie reden jetzt über ein total vom Autoverkehr durchseuchtes System und halten das für normal, was Ihre Generation wahrscheinlich gar nicht anders kennt. Die halten das für normal. Ich weiß es ja von den Studenten. Die Dörfer haben ja länger als viele Städte existiert. Das heißt, wir haben tausende Jahre Erfahrung mit funktionierenden Dörfern ohne Auto. Und innerhalb der letzten 50 bis 70 Jahre hat das Auto im Prinzip die Inhalte der Dörfer und die Beziehungen der Dörfer untereinander ebenso zerstört wie die Städte. Nur die Städte sind viel robuster und haben da überlebt. Das heißt, man kann sehr schön nachweisen, dass das Auto zunächst die kleinen Strukturen inhaltlich alle auflöst, weil es die Widerstände zu den Zentren verringert. Das wird noch finanziell gefördert für das Pendlerwesen. In den Städten bekommt man Jobs. Das hat ja schon im 19. Jahrhundert angefangen, als durch die Maschinen in der Landwirtschaft die Leute am Land arbeitslos geworden sind. Dann hat man in den Städten die Leute anders ausgebeutet, weil dort die Industrie war. Das heißt, die mussten dort in die Städte ziehen oder pendeln. Und das, damals hat das mit der Eisenbahn stattgefunden. Das hat dann das Auto bis in das letzte Dorf erfasst. Und heute passiert genau das, dass die Leute sich in der Position befinden, die Sie beschrieben haben. Mit dem habe ich eigentlich seit Beginn meiner praktischen Tätigkeit, das ist Anfang der 60er Jahre, zu tun. Damals primär in den Städten, weil in den Städten hat ja auch die Motorisierung zunächst angefangen, weil damals erstmalig von den Stadtplanern her Kritik am Auto geübt wurde und Ideologie, die von Amerika importiert wurde, angezweifelt wurde, weil die im Vergleich gesehen haben, dass unsere historischen Städte eine wertvolle Struktur haben in ihrer Vielfalt, in ihrer Schönheit, in ihrer Lebensqualität und so weiter. Aber natürlich durch die Möglichkeit, dass sie jetzt das Auto in diese Städte lassen, massiv gelitten haben. Und das war dann der Anlass auch, wo ich angefangen habe, diese Fußgängerzonen oder das Glück hatte, würde ich sagen, herangezogen zu werden, weil kein Planer damals von Rang und Namen wollte sich sozusagen seinen Ruf ruinieren, indem er die Autos aus der Stadt hinausschmeißt, nicht? Sondern alles war ja damals auf Stadt ausgerichtet. Die Stadt Wien hat ja einen Beschluss gehabt, am Gürtel und am Donaukanal im Prinzip Autobahnen zu bauen. Und dann waren wir im Widerstand dagegen. Also ich war damals unter den jungen Wissenschaftlern, die dagegen waren. Und die Stadtregierung war damals sensibel und hat auf uns gehört, weil sie, ich habe das dann von einem Mitglied des Stadtrates auch erfahren, warum sie das gemacht haben. Es hat der Bürgermeister Slavik damals 1972 gesagt, stopp, wir bauen keine Autobahnen in der Stadt. Das war damals ja wirklich eine totale Kehrtwende, weil das ganze Verkehrskonzept nicht mehr gepasst hat. Und das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, die Grundlagen für ein neues Verkehrskonzept zu schaffen. Und das ist sozusagen der Paradigmenwechsel, der politisch zunächst einmal stattgefunden hat, wo wir jetzt einen Rückfall haben, weil wenn die Wiener Politiker jetzt für die Lovau-Autobahn plädieren, dann ist das meiner Ansicht nach jemand, der die Stadt nicht mag. Ob die Autobahn jetzt 2 Kilometer oder 3 Kilometer in der Stadt oder daneben ist, die Schadwirkungen sind ja bekannt. Die können wir uns auf der ganzen Welt anschauen. Also ist das jemand, der die Stadt zerstören will eigentlich. Und dagegen war ich damals, genauso wie ich heute wesentlich fundierter dagegen bin und auch durchschaue, mit welchen falschen Tricks und falschen Gutachten hier argumentiert wird.
Darf ich da mal zwischenfragen, wie sieht denn Ihre Vision aus? Was wäre denn die perfekte Stadt im Sinne der Mobilität, wenn wir jetzt direkt von Wien sprechen? Was hat sich da verändert? Wie bewegen wir uns fort?
Ja, wenn wir uns als Menschen fortbewegen, ist ganz klar, wie wir uns fortbewegen, nämlich angenehm, in einem schönen Umfeld, in einem sicheren Umfeld, in einem vielfältigen Umfeld, in einem Umfeld, das nahe der Natur ist, weil wir kommen ja aus der Natur, wir sind ja Teil der Natur. Das heißt, weniger Asphalt, mehr Grün, keine Privatautos in der Nähe, gar keine Frage. Das heißt, wir müssten die fatale Reichsgaragenordnung 1939, die auch in Wien Anwendung findet, wo bei jeder Wohnung, bei jedem Arbeitsplatz, bei jedem Geschäft Autoabstellplätze vorgeschrieben werden. Das müsste zunächst einmal weg. Die Autoabstellplätze dürfen an sich die Privaten gar nicht in der Stadt sein. Das heißt nicht, dass es dort keine Autos gibt. Seinerzeit fuhren durch den ersten Bezirk in Wien 120.000 Autos jeden Tag. Es fahren auch heute ungefähr 3.000 bis 5.000 Autos, aber das sind Dienstleistungen für den ersten Bezirk. Das sind nicht Privatautos, die dann durchfahren, beziehungsweise weil es jemand halt sehr bequem hat, der aus dem Auto nicht herauskommt und bis zum Schlafzimmer beziehungsweise bis vor das Geschäft mit dem Auto fahren will. Das heißt, hier kann man das entsprechend organisieren und die Menschen passen sich an. Also es ist kein einziges Geschäft in der Wiener Innenstadt oder der Innsbrucker Innenstadt geschlossen worden, dadurch, dass es gelungen ist, damals gemeinsam mit den Politikern. Ich kann ja nur Vorschläge machen. Entscheiden und umsetzen muss es der Politiker und die Verwaltung.
Und wie würden Sie das dann in Wien umsetzen? In Barcelona gibt es ja die Idee von den Superblocks. Oder was hätten Sie da für Visionen, Ideen?
Also der Superblock ist ja nicht neu. Der Superblock entspricht einem Prinzip der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, der in dem deutschen Sprachraum schon in den Richtlinien vorhanden ist. Die haben natürlich nur mit ihrer Würfelstruktur in Barcelona halt entweder 4 oder 9 Würfel zusammengenommen und haben innen etwas verkehrsberuhigt. Aber die Leute können immer noch mit dem Auto hineinfahren. Also ich halte nicht sehr viel von. Das ist so eine Symptombehandlung. Man macht es ein bisschen schöner, man macht ein bisschen mehr Platz für die Fußgänger, setzt ein bisschen Bäume hinein, bringt die Kreuzungen in Ordnung, dass die Autos nicht durchfahren können, sondern dass sie nur zufahren können. Aber es ist immer noch der PKW drinnen mit geringem Tempo. Und der nimmt Platz weg und das ist keine saubere Lösung. Das heißt, das ist so ein Eitern auf niedrigem Niveau. Nicht? So sollte man nicht einen Patienten behandeln, sondern wenn man ihn behandelt, muss man ihn so behandeln, dass man das krankheitserregende Element herausnimmt. Und das geht nur dadurch, dass sie die Abstellplätze herausnehmen. Weil das ist die Ursache all dieser ganzen Probleme, wenn sie in der Nähe sind. Mhm. Also im Prinzip könnte man in Wien die ganze Stadt heute autofrei machen, wenn es entsprechende Politiker und eine dazu passende, fähige Verwaltung gäbe. Weil Wien hat einen exzellenten öffentlichen Verkehr. Wien hat sehr gute Verhältnisse noch in vielen Bezirken, die alten Ortskerne. Also müsste man den Rest versuchen zu sanieren. Leider ist das auch bei der Seestadt nicht gelungen.
Warum?
Ja, weil sie wieder jede Menge Autoabstellplätze drinnen hat.
Mhm. Gut, dann haben wir das Problem in der Stadt, sagen wir mal, identifiziert. Wie macht man das jetzt am Land?
Das ist natürlich schwieriger am Land, wenn man das umfassend sozusagen betrachtet, dann haben wir Fehler im Finanzsystem. Das heißt, wir fördern die Zerstörung der Städte, indem wir Pendlerpauschale zahlen und so weiter. Wenn man das Geld nimmt, um den Leuten am Land, die sind ja mindestens genauso geistreich und gescheit wie die in der Stadt, die Möglichkeit zu geben, dort ihre Betriebe und ihr Leben zu organisieren, dann werden wahrscheinlich nicht alle glauben, sie müssen mit dem Auto irgendwo hinfahren. Das heißt, wenn man dieses Geld anstatt in die Zerstörung des Landes und der Städte durch das Auto steckt, sondern das den Betrieben gibt, und da hatte ich bereits in den 70er, 80er Jahren eine Diskussion mit Kreisky wegen der S6, wo ich empfohlen habe, dass er nicht die S6 bauen sollte, um die Probleme im Mürztal in Ordnung zu geben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, damals ist die Industrie im Mürztal zusammengebrochen. Und was hat man gemacht? Man hat das Geld in die S6 gesteckt und bis heute pendeln die Frauen, oder solange es dieses Werk gegeben hat, das Fortwerk in Wien, haben die um 4 in der Früh im Mürztal in Autobussen sich sammeln müssen und sind in das Werk geführt worden in Wien. Ich meine, das ist unmenschlich. Das ist eine unmenschliche Geschichte. Und ich habe damals empfohlen, anstatt das Geld in die S6 zu stecken, es der Steiermark sozusagen als Joint Venture Kapital zu geben, damit die Steirer selber dort irgendwelche Betriebe entwickeln können. Und meinetwegen wäre 90% des Geldes nicht fruchtbar gewesen. Die 10%, die dort in lokale Betriebe gesteckt worden wären, hätten wahrscheinlich viel mehr Leute wesentlich menschengerechter beschäftigen können. Das heißt, hier muss das Finanzsystem grundlegend umgeändert werden. Da würde man, wenn man das macht, natürlich die ganze Bauindustrie gegen sich haben, man hat die Banken gegen sich, man hat die Autoindustrie gegen sich und so weiter. Das ist doch mein normales Umfeld. Das kenne ich, wie gesagt, seit mehr als 2 Generationen. Aber die Forschung kann nicht lügen, deshalb, weil es gegen die Machtstrukturen, die derzeit vorhanden sind, geht. Und die wissen sich natürlich zu helfen. Ne? Die verhindern auch entsprechende Berufungen an Universitäten, die schauen, dass dort Leute kommen, die ihnen zu Werke dienen. Das heißt, so schaut das System aus.
Das wäre jetzt ein sehr großer Schritt. Haben Sie auch irgendwie kleinere Schritte, die man vielleicht schneller umsetzen kann, dass sich am Land auch zügiger was verändert?
Nein, ich glaube, der kleinste Schritt ist einmal umdenken. Das ist ganz entscheidend.
Größte.
Ja, es ist auch der größte. Und wenn man clevere Bürgermeister hat, muss schauen, wie schaut es denn bei mir in der Gemeinde aus? Was habe ich für Potenziale? Was ist die Schönheit meiner Gemeinde? Weil am Land hat ja die Stadtbevölkerung immer Erholung gesucht, seitdem es Städte gibt eigentlich, seit jeher. Falls es überhaupt Land in der Nähe gegeben hat. Es gibt ja Städte, die sind sehr isoliert, auch die auf Handelswegen liegen und dergleichen. Das heißt, man muss einen Ort versuchen zu gestalten, der zum Bleiben einlädt, der das Geld lokal kreisen lässt und nicht es beim Supermarkt abgibt. Weil der Supermarkt hat ja natürlich nur zum Schein ein paar so lokale Fächer, wo die lokalen Produkte angeboten werden. Und ich glaube, am Land gibt es, ich habe selber unter meine Verwandten Bauern, die haben ihren Betrieb erhalten können, weil sie eben Qualität produzieren, die lokal verbraucht wird. Das heißt, hier kreist das Geld zwischen der Bäckerei, zwischen der Käserei und so weiter. Also ich habe ja auch im kleinen Walstertal seinerzeit, bin ich auch zu Rate gezogen worden. Und die haben auch, ein Kollege, der das damals organisiert hat, hat auch, nachdem er mit den Ideen konfrontiert wurde, dafür gesorgt, dass nicht die Milch nach Bayern exportiert wird und alle Milchprodukte wieder hereinkommen. Dann hat er sich mit den Bäuerinnen zusammengetan und hat mit den Bäuerinnen eine Käserei und eine Milch entsprechende Verarbeitung im kleinen Walstertal aufgebaut und hat dazu die Hoteliers, weil es ist ein typisches Schwerpunkt Fremdenverkehrsgebiet. Das hat ja Sommer- und Wintersaisonen. Und damit ist das Geld im kleinen Walsertal sozusagen gekreist, wobei die natürlich entsprechende Erfahrungen schon seinerzeit mit den Steuervorteilen, die sie hatten gegenüber Deutschland, Erfahrung hatten. Aber das, so muss man die Dinge auf die Beine stellen. Es war ja vorgesehen, dass, also ich hätte gerne das Walsertal Fußgängerzonen gerecht gemacht, aber da haben die leider schon vorher, also es kam es zu spät zu mir, sie haben ein großes Schweizer Büro beauftragt, die bearbeiten einen Patienten eben nach 0815, aber nicht so, wie er es eigentlich verdient hätte. Nicht? Und das ist dann in die politische Ebene gegangen und das ist dann lange Zeit daneben gegangen.
Das Auto als Statussymbol, es ist so, es ist schon sehr, sehr lange so. Glauben Sie, dass sich das jemals verändern wird?
Das Auto als Statussymbol ist bei den Jungen in der Stadt heute sicher nicht mehr der Fall, gar keine Frage. Sehr eine Belastung, wenn man Verhältnisse schafft, wie sie Wien schon gemacht hat. Das heißt, wenn Sie in Wien ein Auto haben, müssen Sie schauen, dass Sie einen Garagenparkplatz bekommen oder Sie müssen zahlen dafür. Und das hat dazu geführt, erstens, dass sich das Umfeld geändert hat. Wir haben exzellenten öffentlichen Verkehr. Wir bauen jetzt endlich auch einen Radverkehr auf. Wir haben das Konzept in den 70er Jahren dafür gemacht. Wir haben immer mehr Fußgängerbereiche. Das heißt, die Stadt macht ja diese Prinzipien, die wir damals erarbeitet haben, systematisch, setzt sie um. Das sind allerdings, man darf nicht vergessen, in der Zwischenzeit 50 Jahre vergangen. Und die Parkgebühren sind erst 1993, 94 eingeführt worden im ersten Bezirk, sehr klug, durch einen meiner ehemaligen Diplomanten, der im Rathaus tätig war, und haben sich bis zum vorletzten Jahr in ganz Wien ausgebreitet. Das heißt, das hat dann eine Veränderung in der Verkehrsmittelwahl erzeugt. Deshalb hat Wien einen sehr hohen Anteil im öffentlichen Verkehr bekommen, in dieser Phase von etwa 94 bis ungefähr 2011. Und auf dem Niveau ist es jetzt geblieben. Jetzt wird ihm der Radverkehr wahrscheinlich ein bisschen was wegnehmen. Er nimmt ihm eigentlich schon einiges weg, aber wir haben natürlich im Autoverkehr einen viel geringeren Anteil, als wir es sonst hätten.
Sie haben schon angesprochen, vor 50 Jahren haben Sie Ihre Professur auch angetreten, 1975 an der TU Wien, am Institut für Verkehrsplanung und Technik. Und haben dann auch das G-Zeug entwickelt. Eine Holzkonstruktion in Form eines Mittelklassewagens, kann man sagen, dass sich FußgängerInnen auf die Schultern geben können und dann genauso viel Platz einnehmen wie ein Auto im Straßenverkehr. Das ist eine amüsante, lustige und durchaus aber auch provokante Idee, um zu demonstrieren, wie viel Platz Autos im Vergleich zu FußgängerInnen eigentlich brauchen. Wie sind Sie denn auf das gekommen?
Also ich bin eigentlich im Auto sitzend darauf gekommen, weil ich damals schon nach Wien normalerweise mit dem Auto, wo ich mit der U-Bahn zur Technik gefahren bin, aber da hatte ich etwas zu transportieren und da habe ich damals das Auto, das ich noch hatte, angeladen, bin aufs Institut gefahren. Und dann stand ich am Donaukanal parallel zur U-Bahn im Stau. Und das ist eine gute Gelegenheit.
Sie sind im Stau gesessen, oder?
Ich bin, danke vielmals, ich rede noch in meinem damaligen Bewusstsein. Also ich saß im Auto im Stau am Donaukanal und da fiel mir der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung ein, der da lautet, eine Straße ist ein öffentlicher Raum, der von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden darf. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt als Autofahrer sitze ich jetzt da im Auto und okkupiere diesen Raum, der eben das Auto ausmacht. Warum nicht als Fußgänger? Ich habe jetzt ein Fahrzeug Und dann ist mir der Begriff Gehzeug eingefahren. Und dann bin ich aufs Institut gefahren und habe eine Skizze gemacht, wo ich dann eben dieses Gehzeug erfunden habe. Das habe ich dann in verschiedenen Vorträgen an Universitäten vorgeführt. Damals noch mit meiner Transparentfolie, wo ich das aufgezeichnet habe. Und bekam dann von den Studenten Nachbauten dieses Gehzeugs zugeschickt. Und einige Jahre später hat dann mein Kollege Hemberger, der heute das Institut leitet, dann, der ist gelernter Tischler auch, der hat dann dieses Gehzeug gemacht und das ist das sozusagen heute weltweit in Verwendung stehende Gehzeug, um zu demonstrieren, wie durch die Autofahrer der öffentliche Raum missbraucht wird.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Gehzeug durchaus auch für viel Kritik, vielleicht sogar Anfeindungen gesorgt hat.
Also interessanterweise nicht, ganz im Gegenteil. Das wissen wir auch aus mehreren Beispielen, weil in dem Augenblick, wo sie mit dem Gehzeug auf... Es gibt natürlich Kritik bei den Autofahrern. Also wenn wir so auf die Straße gehen mit diesem Gehzeug, dann werden wir von Autofahrern beschimpft. Nicht? Und die tippen dann mit dem Finger meistens, wenn man ihnen zuschaut, auf den Kopf. Das heißt, sie haben ein sehr gut ausgeprägtes Unterbewusstsein, weil sie merken, wo es bei ihnen fehlt. Während die anderen Leute, die sich diese Sachen anschauen, das mit ihrem Vergnügen und Humor betrachten. Ich kann mich erinnern, wir waren einmal mit dem ORF bei einer Automesse in Prater und da hat mich der zuständige Redakteur hat gesagt, weil er hat vergessen, mich anzumelden dort. Und hat einfach, wir haben das Gehzeug zusammengebaut und ich bin dann in die Messe hineingegangen. Und bin durch die Messe herumspaziert. Da standen natürlich die Wärter dort, die haben den Eingang versperrt, aber ich bin einfach mit dem Gehzeug auf sie zugegangen, wie mit einem Auto, wenn man auf sie zufährt. Und die haben sofort den Platz frei gemacht. Und das heißt, die haben das Auto im Kopf und haben sofort begriffen, dass sozusagen ein Autosymbol daherkommt. Und ich bin dann herumgegangen und habe natürlich beobachtet, was die Leute machen. Die standen, damals kamen die SUVs auf. Die standen vor diesen aufgeblasenen Fröschen, die da herumgestanden sind, eher mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Und dann haben sie mich gesehen, haben alle zum Lachen angefangen. Das heißt, das Auto, das Gehzeug erzeugt eine Menge Freunde oder Freude bei den Menschen. Das ist das eine. Und in Deutschland gab es ja auch vor einigen Jahren eine Veranstaltung, wo ich empfohlen habe, dass die Kinder das Gehzeug verwenden sollen, um zu prüfen, ob ihre Eltern noch Menschen sind oder schon Autofahrer. Indem sie das Gehzeug bauen, das Gehzeug dorthin stellen, wo die Eltern sonst vor dem Haus parken und dort ihre Spielsachen hineintun. Und dann können sie aus dem Fenster zuschauen, was passiert, wenn die Eltern heimkommen. Und wenn die Eltern heimkommen und mit dem Auto wieder verschwinden, dann wissen sie, das sind Menschen. Und wenn die Eltern heimkommen und sich darüber ärgern und das Gehzeug wegräumen, dann leben sie nicht mit Menschen zusammen, sondern leben sie mit diesen Maschinen, würde ich sagen, Hybrid des Autofahrers zusammen. Eine Chimäre ist das eigentlich.
Abschließend würde ich noch gerne wissen, Sie haben ja durchaus kontroverse Ideen, die auch strittig diskutiert geworden sind und wahrscheinlich auch immer noch werden. Wie sind Sie damit umgegangen in Ihrer Karriere? Ich kann mir vorstellen, das ist ja gar nicht so einfach.
Naja, das habe nicht nur ich. Also wenn man so viel Gegenwind hat, dann ist es gut, sich ein bisschen mit der Wissenschaftsgeschichte zu beschäftigen. Und das hatten eigentlich alle, die neue Ideen hatten. Ne? Ich meine, das sind ja bekannt, wenn Sie zurückdenken, ist ein Paradigmenwechsel. Ne? Und wenn der Paradigmenwechsel stattfindet und die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern man stellt fest, es ist zunächst einmal die Sonne und dann später stellt man fest, das ist überhaupt nur ein Staubkorn in der ganzen Geschichte und dann kommt der Einstein daher und so weiter. Das heißt, hier ändert sich das Paradigma und das geht leider nicht mehr so, wie es für diejenigen, die das Paradigma geändert haben, wünschenswert wäre. Ich habe nur den großen Vorteil, und das kann ich mir erinnern, ist mir im Parlament einmal passiert, wo ich in einem Unterausschuss wieder meine Verantwortung wahrgenommen habe und vertreten habe, wo der Verkehrssprecher einer damals großen Partei mich nachher zur Seite genommen hat und gesagt hat, seien Sie froh, dass Sie nicht im Mittelalter leben, wir hätten Sie sonst schon längst verbrannt. Also insofern, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe auch gelernt, wenn ich angegriffen werde und ich werde persönlich angegriffen und darauf ging ja Ihre Frage hinaus, dann ist das immer genauso wie im Wirtshaus ein Zeichen, dass der, der mich angreift, keine Sachargumente mehr hat. Also ist für mich, ich bin immer neugierig, nicht? Der hat ja keine Sachargumente mehr, also versucht er den Boden zu zerstören. Einer ihm unangenehmen Botschaft. Das ist ein Rückfall, ein Atavismus in Urverhalten, wo jemand seine Keule auspackt, in dem Fall die verbale Keule, oder meinetwegen seine Macht einsetzt über die Medien, um den fertig zu machen oder ähnliche Geschichten. Ich habe das Glück allerdings gehabt, dass ich zum Beispiel von einem Verkehrsminister viele Jahre, wo wir damals erstmalig die Transitabgabe eingeführt haben, es war der Minister Lausecker, wo wir die Zentralverschiebebahnhöfe eingeführt haben und den Taktverkehr in Österreich, der dann zerstört wurde durch die Baukonzerne, die ja nicht einen Takt haben wollten, ohne ihre Tunnelbauten durchzubringen und ähnliche Geschichten. Das war Minister Lausecker, der hat damals, würde ich sagen, weitblickende, und die Schweizer haben das ja auch bestätigt, wir waren in den 80er Jahren gegenüber der Schweiz weit voraus. Das hat man dann in Österreich systematisch zerstört, indem man gesagt hat, wir müssen Tunnel bauen bis zur Bewusstlosigkeit, damit wir einen Takt einführen können. Den gab es in den 90er Jahren. Und die haben sogar für die ÖBB eine Optimierung dieses Taktes damals gemacht, der ganz anders ausgeschaut hätte, wo wir das Netz erhalten hätten auf der Nebenbahnen, damit jeder Österreicher, wo es Schienen gab damals, zu jedem anderen Platz in Österreich in einem Takt hätte fahren können. Und wir haben das auch empirisch, also anhand der Daten, sehr gut abgesichert. Und es hätte, wenn wir das alle Jahre oder alle 5 Jahre durch Zählungen verbessert hätten, optimiert werden können. Aber das war nicht erwünscht. Man wollte Tunnel bauen, indem man den Politikern einreden wollte, man kann Zeit im Verkehrssystem sparen durch Geschwindigkeit. Das gibt es aber nicht. Es gibt keine Zeiteinsparung.
Aber inwiefern hatten Sie dadurch Glück? Weil Sie haben begonnen mit, ich habe Glück gehabt.
Dass ich diese Politiker getroffen habe. Wenn Sie diese Politiker nicht treffen, werden Sie in der Regel nicht mit diesen Fragen konfrontiert. Und nachdem ich immer in der Praxis gearbeitet habe, kommen die Fragen ja aus der Praxis. Und nachdem ich die Menschen mag, interessieren mich die Menschen und ich beobachte die Menschen, wo sie leiden und wo sie glücklich reinschauen. Und wenn ich mir anschaue, welche Jugend ich hatte am Dorf, wo es keine Autos gab, dann muss ich versuchen, den Studenten klarzumachen, wie eine Welt ausschaut, die ohne Autos ist. Das heißt nicht, dass es keine Autos gibt, sondern die Autos, die noch hereinkommen, dienen uns allen. Und die müssen sich in unserem Lebensraum so aufführen, wie wir auch. Das heißt, der muss mit Schrittgeschwindigkeit im Ort eben fahren. Und wenn ich dort eben langsam fahre, um irgendwelche Dienstleistungen zu erlegen, außer eine Notsituation, also die Rettung oder die Feuerwehr, das ist dann klar, dann gibt man ihm den Platz frei. Aber der ist ja auch vorhanden, allerdings nur mehr ein Bruchteil dessen, was wir heute an Asphalt und Beton haben.
Herr Knoflacher, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Müssen die Autos überhaupt weniger werden? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Themen über das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns aber natürlich auch mit einem Abo. Infos dazu findet ihr unter abo.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Die nächste Folge erscheint wieder in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.